Man könnte jetzt, oder ich könnte jetzt sagen, vielleicht ein bisschen fies, aber es ist überhaupt nicht fies gemeint, ein bisschen provokativ, dass Sie natürlich von der Position aus sprechen, wo Sie es irgendwie geschafft haben.
Ja,
Sie sind jemand, Sie haben einen Namen, Sie können machen, was Sie wollen, so ungefähr, und bis zum gewissen Punkt wird man Ihnen aus der Hand essen. So.
Ja.
Das ist ja klar so.
Ja.
Aber wie ist es in Bezug zu den Menschen, sagen wir auch jungen Menschen, mit denen Sie arbeiten und die noch nicht da sind, sondern die eben genau diesem System, dieser Hektik, diesem Erfolgsdruck und all dem, was Ihnen gesagt von klein auf, das geht ja heute, da muss man noch nicht auf der Schauspielschule oder wie auch immer Theaterschule sein, das fängt ja ganz klein auf, ne? Dass so, als wäre kein Raum, kein Platz mehr da und Sie müssen sich beeilen, groß zu werden, damit Sie ja noch irgendwo möglichst früh Ihr Abitur machen und so weiter. Ich übertreibe ein bisschen, aber im Prinzip ist es ja wirklich so.
Ja, ja.
Ja? Können Sie da, wie soll ich sagen, einen Zugang finden oder sehen Sie da eine Möglichkeit, dass das da auch hinkommt, weil sonst wäre es eine Luxusposition, die dürfen Sie haben, haben Sie sich vielleicht auch verdient, aber...
Naja, natürlich sind meine Mittel auch beschränkt, aber ich hatte das Glück und im Unglück, dass eine Produktion ausgefallen ist, diese Spielzeit, weil das Freischaffende musste immer warten, ja, kriegt der Produzent es hin und kriegt es bezahlt und ist die Politik einverstanden, und Brüssel ist ausgefallen dieses Jahr. Und dann hatte ich ein Angebot oder eine Frage an der Schauspielschule in Lausanne, konnte ich 6 Wochen mit den Studenten arbeiten, was ich auch gemacht habe. Und da versuche ich, alles, woran ich glaube, nämlich das im Grund, das zu vermitteln, aber nicht nur aus der Theorie heraus. Also mein Problem geht viel weiter, oder meine Kritik geht viel weiter als nur das Theater. Ich finde, dass unsere Gesellschaft und in dem Sinne auch das Theater unter einer unglaublichen Kopflast lebt. Ein Beispiel auf Schauspielschule, die Kinder, die sind da von morgens bis abends, also Kinder, was heißt Kinder, die sind alle ab, sag mal, 19 bis 30 war da.
Werden immer jünger mittlerweile auch, ne?
Ja, auch. Aber es herrscht noch immer die Idee, pump sie voll mit Theorie, mit Büchern, mit Buchstaben, und dann irgendwann wird das Talent brillieren. Und was ich gemerkt habe, und das ist nicht die einzige Schauspielschule, wo ich das gemerkt habe, was ich inzwischen auch weiß, ist, das lähmt diese Menschen nur. Wissen Sie, Schauspieler sind letztendlich auch, das sind Künstler, die möchten spielen, und die möchten eigentlich ihre Kreativität finden, auch eine gewisse Freiheit auf der Bühne. Und ich bin 100% davon überzeugt, dass man auf der Schauspielschule damit anfangen müsste, die nicht nur mit Büchern totzuschlagen, sondern auch zu sagen, es geht auch um deine Intuition, um deinen Instinkt. Weil das ist, was dein Körper oder dein Herz, weil das ist, was dich als Künstler auch das Gefühl von Freiheit gibt. Wenn du aber von deinem Kopf heraus anfängst zu denken, oh, ist das wohl alles richtig, was ich so spüre und fühle, dann ist die Intuition tot und bist du auch tot als Künstler. Und das sehe ich sehr oft passieren auf Schauspielschulen, dass die eigentlich noch kaum wagen, ihre Stimme zu benutzen, dass die Stimme alle verknotet sind und so weiter und so fort. Was ich da tue, ist, ich fange mit einem, eigentlich über einen sehr körperlichen Weg, ich fange an, Yoga zu geben, ich fange an, mit denen zu meditieren und denen eigentlich zu lernen, zu vertrauen auf ihre eigene Wahnsinn, ihre eigene Fantasie, ihre eigenen Gedanken. Und ich gehe so weit, dass sie diese Gedanken auch ausformulieren müssen auf der Bühne. Ich werde nie auf einer Schauspielschule inszenieren. Ich habe keine Produktion gemacht. Ich habe denen nicht gesagt, wann sie auf die Bühne kommen sollten oder so. Aber ich habe denen ständig eigentlich versucht, denen einen Weg zu zeigen, wo sie die Freiheit und dadurch die Freude an der Kreativität entdecken können. Weil das ist, glaube ich, was in dieser Gesellschaft wahnsinnig fehlt. Natürlich ist das eine irre Arbeit, ne? Weil dann müsstest du tatsächlich schon anfangen, wenn sie zur Schule gehen und 6 Jahre alt sind und sagen, es geht nicht um die Leistung, es geht um die Freude. Die Freude zu lernen, die Neugier. Wir haben alle, wir sind alle zu Schulen gegangen. Wenn man dann den Leuten fragt, was hast du eigentlich gelernt, dann hast du eigentlich gelernt von den Leuten, die dich ihre Leidenschaft geteilt haben. Eigentlich ging es nur darum. Und ich habe,
wenn man das überhaupt erlebt hat in der Schule.
Ja, gut. Aber ich
das
nehme
ist ja
an,
schon ein Glück, dass vielleicht andere Kontakt
klar.
zu haben.
Aber ich nehme an, jeder hat von uns schon so einen Initiator oder eine Initiatorin begegnet, die eigentlich nur von ihrer Leidenschaft ausgegangen sind und das geteilt haben. Weißt du, und davon habe ich am meisten gelernt. Und Anna, ich habe Stunden, Jahre auf der Schule bin ich eingeschlafen mit Sachen, die ich auswendig lernen müsste und schon längst vergessen habe. Also, dass man eigentlich nichts lernt, weil in Essenz diese Neugier, diese Leidenschaft, diese Freude eigentlich am Lernen gar nicht beigebracht wird. Und das hat meiner Meinung nach ganz viel mit Körper zu tun. Weil der Körper sitzt auch nur noch auf der Schule. Der sitzt und muss aufschreiben und auswendig lernen. Wir trainieren, wir dressieren die Menschen zu Köpfe eigentlich. Ja? Talking Heads.
Wie kamen Sie denn selber zum Yoga, zur Meditation, beziehungsweise auch dazu, also das selber als Lehrer anzubieten und in Ihre Arbeit als Regisseur zu integrieren?
Ich habe als 26-jähriger Schauspieler das Nationaltheater verlassen, hatte keine Subvention, musste aber überleben, habe dann nebenbei als Schauspieler noch in Fernsehserien mitgespielt und inszeniert mit Leuten, die gute Freunde waren, und da haben wir uns vor allem beschäftigt mit anderer Arbeitsweise. Wir haben Grotowski ausprobiert, wir haben versucht, wie Brecht zu improvisieren, wir haben alles imitiert am Anfang und sind sehr schnell zu der Entdeckung gekommen, dass es eigentlich geht um eine eigene Arbeitsweise, statt eine zu übernehmen. Mein großes Idol in der Zeit war Thaddäus Kantor. Und natürlich, ich hatte 6 Jahre, habe ich gearbeitet ohne Subvention, dann ist man eigentlich auch in der Falle der Erfolg. Man muss Erfolge produzieren. Und wie Sie zu Recht gesagt haben, ich bin in einer Luxusposition. Ich habe auch, weil ich auch sehr viel Glück gehabt habe, ich hatte von Anfang ab eine große Medienpräsenz, weil ich einer der Ersten war, der es gewagt hatte, in den 80ern zu sagen, nee, diese etablierten Strukturen, da möchte ich nicht mehr Teil davon ausmachen, weil das ist meiner Meinung nach der Tod. Darüber hat Peter Brook schon geschrieben, das ist toteste Art, das will ich nicht machen. Und das fand man schon sehr rebellisch, und ich würde sofort in alle Zeitungen musste ich auftraben und Interviews geben. Und dadurch war, was ich gemacht habe, natürlich auf eine sehr lokale Art erfolgreich. Ich musste aber die ersten 6 Jahre dafür sorgen, dass das Geld reinkam. Ich musste die Leute auch bezahlen. Ich war selber Geschäftsführer, ich habe inszeniert, ich habe beleuchtet, ich habe ungefähr alles gemacht. Und irgendwann war die körperliche Reserve, die war durch. Ich bin irgendwann, ich glaube, ich war 35 oder so, auf den Punkt gekommen, wo ich nur noch auf die Decke gestarrt habe und gedacht habe, ist das jetzt, was ich den Rest meines Lebens machen muss, Erfolge? Macht das jetzt Sinn? Und ich war völlig, ich hatte eine Art Burnout eigentlich.
Wahrscheinlich Gott sei Dank.
Ja. Ich liebe auch dafür das Theater, weil es immer dich konfrontiert mit gewissen Sachen, es zwingt dich irgendwann anders zu denken oder dein Schiff umzulenken. Und ein paar Tage später bin ich auch bewusstlos umgekippt in ein Restaurant und bin ich aufgewacht in der Klinik, und dann saß mir ein Arzt gegenüber, und er hat gesagt, ja, beschreiben Sie mal Ihren Tag. Ich sag, Ja, ich stehe auf, esse nicht, trinke Kaffee, rauche. Das mache ich den ganzen Tag, probiere, rauche, trinke Kaffee. Dann um 4 geht es zur Vorstellung. Dann haben wir nur noch Süßigkeiten gegessen während dem Tag. Und dann abends nach der Vorstellung, da wird mal richtig gegessen, gefeiert und geraucht. Und hat er gesagt, ja klar, noch ein paar Jahre so. Und sie sitzen in einem Rollstuhl. Ihr Pankreas ist völlig verzuckert, also sie haben keine Energie mehr. Und dann habe ich angefangen zu lesen. Was soll ich essen? Wie soll ich leben? Ich hatte bis ich 17 war, habe ich ziemlich intensiv Leistungssport gemacht. Ich war fast Profifußballer.
Und das hätte ich jetzt nicht vermutet.
Ja. Ja, ja. Es war mein großer Traum, Real Madrid. Und aber ja, mein Körper war zu leicht, zu dünn, zu oft verletzt, und dann habe ich, wenn ich 17 war, in zweiter Liga aufgehört und habe dann angefangen mit Theater, mich für Theater zu interessieren, weil meine Mutter Gedichte geschrieben hat und ich so über ihr gelernt habe, wie man eigentlich mit Poesie umzugehen hatte und oder wie man einfach einen Text vortragt. Na gut, und ja, dann habe ich angefangen zu lesen. Und eine Freundin von mir, die war damals in Indien gewesen, die kam zurück mit einem Diplom aus Indien, einem Yoga-Diplom. Und das war meine erste Yoga-Lehrerin. Die habe ich dann jede 2 Wochen, habe ich 2 Stunden bei ihr genommen, privat, weil ich hatte keine Zeit, zu Gruppenunterricht zu gehen. Und dann habe ich gespürt, wie grundsätzlich mich das wohlgetan hat. Ich hatte immer das Gefühl, nach diesen 2 Stunden, dass ich wenigstens eine Woche Ferien gehabt hätte. Also mein Körper hat sich völlig entspannt. Und das war in der Zeit, wo ich auch angefangen habe, diese Schlachten zu planen. Ich wollte dieses Projekt machen und habe gelesen und habe irgendwann entdeckt, dass Shakespeare von den Buddhisten gesehen würde als Bodhisattva, was kein Buddha ist, aber jemand, der eigentlich das Publikum, wofür er arbeitet, inspiriert, eine andere Dimension im Leben zu sehen und sich, sag mal, in eine große Dimension Fragen zu stellen. Und ja, so bin ich auch mehr und mehr, habe ich angefangen zu lesen über Yoga, und dann irgendwann ist meine Lehrerin auch gestorben, dann habe ich das allein weitergemacht. Dann habe ich das geteilt mit den Schauspielern morgens, habe ich gesagt, ich mache das jetzt, weil ich habe das tut mir gut. Ich habe auch gespürt, wie sehr mir das auch Kraft gab während der Probe und wie die Kraft eigentlich auch bei der Probe wirkte, bei den Schauspielern. Und dann habe ich angefangen, das so mit Schauspielern, aber auch mit Mitarbeitern, alle haben eigentlich die Lust hatten, haben mitgemacht. Und ja, dann war das für mich mehr und mehr eine Welt, die mich dermaßen fasziniert hat, dass ich auch angefangen habe, buddhistische Lehrer zu besuchen. Ich bin sehr, sehr oft und auch lange in Kloster gewesen, wo ich ein Session gemacht habe.
Zen-Buddhismus,
wo ich 6 Wochen nur gesessen und meditiert habe und in Stille, das Schweigen, das fand ich unglaublich kraftvoll.
Ich kenne das.
Ja. Und ja, so ist es mehr und mehr eigentlich etwas geworden, was ich brauche, wie Duschen oder Essen. Das hat mich inzwischen so viel Kraft auch gegeben. Ich glaube, es hat auch aus mich auch einen anderen Regisseur gemacht, weil ich gelernt habe dadurch, alles, was ich zum Beispiel vorbereiten könnte und was ich auch vorbereite für eine Inszenierung, also ich schreibe sehr oft selber die Fassung, alles ab dem Moment, ich mit den Schauspielern in den Proberaum bin, an der Seite zu schieben und erstmal zu gucken und zu warten. Zu gucken, was für eine Inspiration kommt jetzt und wie kann ich darauf mit meinen Intuition oder mit dem, was ich weiß, reagieren oder gar nicht. Es hat mir den Mut gegeben, auch zu sagen, ich weiß es nicht. Es hat mir auch den Mut gegeben, zu glauben an das Nichtwissen eigentlich, an die Kraft des Nichtwissens. Und es, ja, es hat mich irgendwie auch körperlich zurück meine Kraft gegeben. Und so mache ich das immer noch. Ich reise jetzt als freier Regisseur durch die Welt und überall, wo ich komme, steht mein Vertrag. Ich brauche einen Yoga-Raum und die, die Lust haben, sind willkommen. Und ich frage dafür auch kein Geld. Ich frage eine Art Donation und das Geld wird gespendet an ein Hilfswerk. Und weil ich es total wichtig finde, dass wir... dass diese Art von Stille, von, weil Zazen, was ich als Meditationsform übe, ist japanisch für just sit still, was natürlich in dieser Zeit, worin wir leben, für ganz viele Menschen eine irrsinnige Aufgabe ist, wovon sie auch Angst haben, aber gleichzeitig auch eine heilsame Aufgabe ist, weil wir es brauchen. Das ist, wie gesagt, inzwischen schon längst wissenschaftlich bewiesen, dass wir, so, wir brauchen es, um uns zu heilen, brauchen wir die Stille, brauchen wir abzuschalten können und nicht ständig. Und das Problem ist natürlich, weil es uns nicht gelernt worden ist, weil es keine Technik ist, der uns nicht beigebracht worden ist, sind wir immer in diesem Stressmodus, in unserem Kopf, mit unserem Denken. Und das ist das Tolle an Yoga, dass das eigentlich eine Technik ist, um über den Körper diesen Stressmodus eigentlich zu beruhigen und abzuschalten. Und dann geht es noch weiter ins Philosophische und ins Spirituelle, aber das sind mal die ersten Schritte. Und ich habe so oft gemerkt bei Schauspielern, mit denen ich das mache, weil, ich, wie gesagt, es ist keine Pflicht und nicht alle kommen auch, dass wir eine viel tiefere Begegnung haben während der Probe. Paul Herwig zum Beispiel, ich habe mit ihm für die Proben von Kleiner Mann was nun, haben wir 8 Wochen zusammen Yoga gemacht. Wir sind noch immer sehr, sehr gute Freunde, innige Freunde. Und wir reden noch immer darüber, was durch dieses jeden Morgen zusammen eigentlich in Stille diese Körperübungen machen und zu sitzen, zu meditieren, was das ausgelöst hat zwischen uns beiden und auch in der Vorstellung spürbar war.
Sie begeben sich in einen anderen Raum, ja. Aber was ich spannend finde oder wichtig finde an dem, was Sie gerade erzählt haben, man könnte ja meinen, es ist eine Methode, um irgendwo sich erstmal zu erden und dann fängt man an mit der Arbeit, aber irgendwie scheint mir das, und da können Sie mich korrigieren oder vielleicht darauf eingehen, ja, gerade was mit dem Wesen des Theaters selber auch zu tun zu haben. Es gibt ja dieses berühmte Zitat, jetzt hole ich mal meinen Zettel, ich will es aber gar nicht vorlesen, weil Sie wissen es besser als ich. Es wird oft zitiert im Zusammenhang mit Ihnen, dieses Theater ist Schreiben im Sand. Ja. Im Zen-Buddhismus gibt es ja diese Tradition der Gartenpflege, der nur aus Sand besteht, der jeden Morgen neu gehakt wird und natürlich eigentlich ein völlig sinnloses Tun letztlich ist. Und in einem gewissen Sinne ist Theater ja... sinnlos. So was Ähnliches, sinnlos, genau. Vielleicht können Sie das ein bisschen ausführen.
Ja, viele Leute fragen mich danach, weil das natürlich in unserer westlichen Kultur Sinnlosigkeit als was Negatives gesehen wird. Ne? Das wird gesagt, ja, warum machen wir es dann, wenn es sinnlos ist? Aber das ist auch diesen Text, den ich darüber geschrieben habe, das ist genau, was ich für mich als Ersatzfreude für den Erfolg entdeckt habe eigentlich nach dieser Krise. Klar, es ist in seinem Effekt sinnlos. Reich wird man nicht, man kann gut Geld verdienen, aber man wird kein Millionär. Das Erfolg bleibt auch nur kurz und dann verschwindet. Also eigentlich alles, was es an Gewinn bringen könnte, an, sag mal, materiellen Gewinn, an ablesbaren Gewinn, verschwindet. Was aber das Schmerzvolle und gleichzeitig das Bereichernde daran ist, ist, dass es einem zwingt, und das ist für mich dieser spirituelle Weg der Theater, worauf Theater uns mitführt, ist zu entdecken, dass wir uns ausgerechnet mit dieses keine Antwort haben, keinen Sinn geben können an dieses viele Leiden, was wir uns immer anschauen auf der Bühne, weil letztendlich, wenn du die Texte von 2500 Jahren siehst, liest, hörst, in aller möglichen Form aufgeführt siehst, wird da immer die gleiche Frage gestellt, warum? Warum die Kriege? Warum diese fürchterlichen Inzeststücke, die schon die Griechen geschrieben haben? Warum? Warum die Liebe, die nicht oder kaum funktioniert? Warum? Warum der Tod? Warum das Leiden? Warum? Wir haben keine Antwort. Und dieses nicht keine Antwort haben, im Gegensatz zu der Religion zum Beispiel oder das politische Dogma, oder manchmal auch die Philosophie. Dieses keine Antwort haben auf das Warum, das ist meiner Meinung nach, was uns empathisch, emotional verbindet mit den Figuren auf der Bühne, aber auch miteinander im Zuschauerraum. Man kann sagen, Theater geht letztendlich um Katharsis. Ne? Wenn es wirklich gut ist, kommt man draußen und hat man eigentlich Lust zu leben, kriegt man Lebensenergie. Hat man Lust zu lieben, hat man Lust zu essen, zu feiern, zu teilen. Weil das ist wie ein gutes Buch, was du gelesen hast, oder ein toller Film. Du möchtest das teilen, du möchtest das weitergeben. Das gibt dir Mut, es gibt dir eine Energie. Aber wenn man versucht zu analysieren, was ist das denn genau, was diesen Mut gibt oder diese Energie auslöst, das ist nicht unbedingt eine positive Botschaft, das ist nicht unbedingt, dass das Leben schön ausgeht. Das ist sehr oft, dass man sich eigentlich verbunden fühlt in das Schwachsein der Hauptfiguren, in das Schwachsein des Menschen, in das Nichtwissen. Das überhaupt nicht wissen, das ist kein Umgangwissen mit der Liebe, mit dem Tod, mit allen großen Themen in unserem Leben. Und dieses Nichtwissen, dieses keinen Sinn geben können, was ich dann sinnlos nenne, das kreiert eine große Gemeinschaft, das kreiert eine Solidarität. Und diese gemeinsame Energie ist meiner Meinung nach, was der Katharsis ausmacht und was die Kraft von Kunst ausmacht. Und ist auch das Gegengewicht von Kunst gegen alle politischen Schreier, die sagen, ich habe die Lösung. Leider nicht. Ja? Und deswegen braucht die Demokratie auch sehr, sehr, sehr die Kunst. Und auch eine elitäre Kunst, die wagt, Fragen zu stellen, die wagt, schwierige Fragen zu stellen, die wagt, stillzustehen bei der Zeit, bei einer Zeit, der rast. Wir brauchen solche Kunst, weil sonst rasen wir alle wie die Lemmingen auf dem Abgrund zu und gibt es keinen Moment mehr, wo man sagt, Moment,
was aber machen wir eigentlich? Genau, aber eben gerade nicht politische Kunst in dem meistens missverstandenen Sinne, als würde die Kunst anstelle der Politiker irgendwie die Antworten geben, sondern die sich auf einer völlig anderen Ebene
so
abspielt.
Ne? So ist es.
Ich glaube, das ist etwas, was oft sehr, sehr schwer verständlich zu machen
Total.
Ist in Gesprächen mit Menschen, die diese Frage gerade eben aus so politischen Lagern herkommend stellen.
Ja, mein Intendant hier hat mir oft gesagt, ja, du machst ja gern politisches Theater. Ich bin damit überhaupt nicht einverstanden.
Nein, das denke ich auch nicht. Also, Gegenteil, ja.
Ich finde auch im Gegenteil, weil für mich ist das Private und das Interpersönliche genauso politisch als das Gesellschaftliche. Weil da fängt das Gesellschaftliche an, wie wir miteinander umgehen, wie ich mit meinen Kindern umgehe, wie ich mit der Frau, mit der ich lebe, wie ich denke, wie ich die Welt sehe. Die Politik fängt an in meinem Kopf. Und das sind die Fragen, die viele meiner Stücke stellen, was spielt hier? Wie schaue ich auf die Welt? Und was bestimmt mein Blick auf die Welt? Wie frei bin ich in dem Blick auf die Welt? Wie sehr kann ich darin entscheiden, in meinem Blick auf die Welt? Und das ist für mich total politisch.
Ja, das sehe ich auch so. Ich finde das auch wichtig, das nochmal so genauer zu formulieren oder versuchen zu klären, weil das oft Missverständnisse hervorruft.
Total.
Und das sieht man ja auch in den meisten oder sehr vielen Inszenierungen, die versuchen, irgendwo so einen politischen Touch oder so einen Aktualitätsbezug herzustellen, der meistens banal ist und irgendwo oberflächlich ist und letztlich den Stücken eher was wegnimmt, als ihnen was zu geben.
Ja, und ich finde auch, aus dem Theater so eine Applausbude macht, wo man eigentlich für sich selber applaudiert, weißt du? Weil man zeigt die Leute, wie doof Donald Trump aussieht und man kommt mit einer weißen Perücke auf und alle lachen und applaudieren dafür, weil wir finden ein anderes Meinung über Donald Trump, wir honorieren ein anderes Meinung. Also es ist so eine, es wird so eine, wie nennt man das? Man bestätigt sich immer gegenseitig.
Ja.
Weißt du?
So eine Gefälligkeit, Selbstgefälligkeit.
Ja, wir sind dann die richtige, wir stehen alle an der gleichen und richtigen Seite. So. Es ist so, dann wird Theater so eine Beruhigungsanstalt, finde ich. Weißt du, wir sind die Mehrheit der Intelligenzia.
Die haben es kapiert, die anderen haben es nicht
gekriegt. Ja, und die anderen sind blöd und verstehen nichts von. Ja. Und das ist zu Recht, finde ich, ein damit, ja, machst du das Theater als Raum sehr klein. Mhm. Sehr klein, sehr oberflächlich. Also mich ärgert das maßlos, wenn ich das sehe. Ja, das weiß ich doch alles schon.
Es geht mir genauso, das ist immer so, ja. Ach nein, muss das jetzt auch noch kommen.
Ja. Ja.